Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In Essen wurde offenbar ein Anschlag an einer Schule vereitelt. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. NRW-Innenminister Herbert Reul spricht von einem Albtraum, der verhindert wurde. Bei einem 16-Jährigen seien Waffen- und sprengstoffähnliches Material gefunden worden, außerdem ein rechtsextremes Manifest. Der 16-Jährige wurde festgenommen, teilte der Innenminister mit. Zwei Schulen blieben geschlossen und die Polizei ermittelt weiter. Wir schauen heute auch auf andere Themen, zum Beispiel auf das BAföG, das besser werden soll und über das heute im Bundestag debattiert wurde. Was die Pläne vorsehen, dazu gleich mehr. Außerdem blicken wir im Bildungsmagazin auf die Ausbildung von angehenden Pflegekräften. Die sind nämlich gar nicht so angetan von der Idee, den Beruf an einer Hochschule zu lernen. Und wir sprechen über kleine Fächer, genauer, warum sich ein Studium der Archäologie lohnt. Am Mikrofon begrüßt Sie Britta Mersch. Herzlich willkommen. Mehr als 50 Jahre gibt es jetzt schon das BAföG und obwohl viele Studierende oder Azubis von der staatlichen Ausbildungshilfe profitieren, gibt es auch immer wieder Kritik. Denn zuletzt ist die Zahl der BAföG-Empfänger und Empfängerinnen immer weiter gesunken. Die Ampelregierung plant deutliche Verbesserungen. Das hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gleich zu Beginn ihrer Amtszeit versprochen, auch hier im Deutschlandfunk.
Ja, wir sehen ja, dass wir hier grundlegend noch einmal an das BAföG ran müssen. In den letzten Reformen wurden hauptsächlich die Fördersätze verändert. Wir müssen es einfacher, moderner und flexibler machen. Die Lebensläufe sind eben heute auch nicht mehr so klar. Und deswegen müssen wir ran an die Freibeträge. Wir müssen aber auch an die Frage der Bürokratie ran. Wir müssen die Frage des Studienfachwechsels noch mal neu anschauen oder auch die Altersgrenzen.
Eine ganze Menge Themen also. Heute hat der Bundestag eine erste Reform auf den Weg gebracht. Worum es geht, Nina Amin berichtet.
BAföG bekommen Studierende und Auszubildende, die wenig finanzielle Mittel haben. Dafür ausschlaggebend ist das Einkommen der Eltern und das eigene Vermögen. Aber immer weniger junge Menschen beziehen die staatliche Ausbildungshilfe. Die Bundesregierung will das Gesetz reformieren. Der BAföG-Satz soll auf knapp 450 Euro steigen. Wer nicht zu Hause wohnt, kann mit einer höheren Wohnpauschale rechnen. Höhere Freibeträge beim Elterneinkommen sind ebenfalls geplant. Eigenes Vermögen soll künftig erst ab 45.000 Euro berücksichtigt werden. Außerdem soll nicht nur bis 30, sondern bis 45 BAföG beantragt werden können. Das Deutsche Studentenwerk lobt die Anhebung der Altersgrenze und die höheren Elternfreibeträge. Dass der Regelsatz hingegen nur um 5% angehoben werden soll, kritisieren Studentenwerk sowie die Linksfraktion. Die Partei fordert mit einem Antrag, die staatliche Unterstützung krisenfester zu gestalten. Die Inflation galoppiert, aber BAföG und Wohngeld laufen hinterher, sagt deren bildungspolitische Sprecherin Nicole Gohlke wörtlich. Ziel ist es, dass die BAföG-Erhöhung ab Sommer gilt, pünktlich zum neuen Schuljahr und Wintersemester.
Soweit die Pläne der Ampelregierung, das BAföG neu aufzustellen. Da geht es jetzt also erstmal um die Erhöhung der Bedarfssätze. Aber zu einer echten Reform des BAföG sind noch weitere Schritte notwendig und auch schon angekündigt. Kate Malaike, welche Veränderungen sind denn darüber hinaus geplant?
Das sind keine kleinen Vorhaben, weil sie eben an die Architektur des BAföG, an das Fördersystem an sich gehen. Aber geplant ist vor allem in Zukunft, einen BAföG-Sockelbetrag für alle möglich zu machen. Das hat sich die Bundesregierung ganz fest vorgenommen, sagt Kai Gehring, der für die Bündnisgrünen im Bundestag ist und den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung leitet.
Ja, also ein Sockelbetrag für alle, das wird als Strukturreform auch in dieser Wahlperiode angegangen, muss aber auf jeden Fall auch verzahnt sein mit der Kindergrundsicherung, ein weiteres großes Reformprojekt dieser Regierung, weil Kindergrundsicherung und dann die neue Studienfinanzierung auch miteinander kompatibel sein sollten. Und deshalb wird dieser Schritt jetzt dann auch nicht sofort angegangen, sondern das muss sehr gut vorbereitet sein. Und ich gehe davon aus, dass es auch dann in dieser Wahlperiode klappt, diese Strukturreform für mehr Elternunabhängigkeit anzugehen und ins Gesetzesblatt zu bringen.
Ran an die Struktur will man auch bei der Förderhöchstdauer, die im Moment ja noch streng an die Regelstudienzeit gekoppelt ist. Und auch auf der Reformliste steht der Darlehensanteil, denn bisher wird BAföG ja zur Hälfte als Darlehen gewährt. Das muss man wissen, als zinsloser Kredit sozusagen. Aber maximal 10.000 Euro müssen später zurückgezahlt werden, was auch abschreckt. Der Studierendenverband FZS sieht da auch besonderen Reformbedarf, sagt Vorstandsvorsitzende Lone Grothe her.
Auch wenn das vielleicht für viele erstmal nicht viel klingt, ist das schon einfach ein abschreckender Faktor, sich für die eigene Bildung verschulden zu müssen. Deswegen fordern wir da eine Rückkehr zum Vollzuschuss, Bedarfssätze, die zum Leben reichen und vor allem eben auch eine angemessene Förderdauer. Denn bisher ist ja die Förderdauer angepasst an die Regelstudienzeit. Und wir wissen einfach schon seit Jahren, dass Regelstudienzeit eben nicht die Regel ist, sondern die meisten Studierenden werden tatsächlich in Regelstudienzeit und 2 Semestern mehr fertig. Einige brauchen länger. Und da muss einfach eine Anpassung an die Realität passieren.
Also viele Hoffnungen und Erwartungen. Heißt denn eine Anpassung an die Realität auch, dass das BAföG digitaler wird?
Ja, hoffentlich. Bislang kann man den Antrag nämlich zwar schon digital stellen, aber in den BAföG-Ämtern der Länder wird es quasi wieder zu Papier und auch das will man reformieren.
Ein Wort noch zu den Überlegungen, das BAföG auch grundsätzlich für ukrainische Geflüchtete zu öffnen. Ist das auch auf den Weg gebracht worden?
Das soll diese Woche ebenfalls durch den Bundestag, damit eben schnell unterstützt werden kann. Dazu nochmal Kai Gehring von den Bündnisgrünen.
Wir haben beim Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz diese Woche auch die Öffnung des BAföGs für ukrainische Geflüchtete mit der Voraussetzung, dass man ernsthaft studieren will, um hier eben auch denjenigen, die bei uns aus dieser katastrophalen Kriegssituation zu uns flüchten, eine Chance auf dem Campus zu geben. Und uns ist sehr wichtig, dass dieses Menschenrecht auf Bildung von denjenigen, die zu uns kommen, dann eben auch hier garantiert wird. Und deshalb wird das BAföG hier für ukrainische Geflüchtete generell geöffnet.
Das BAföG soll erhöht und strukturell reformiert werden und auch für ukrainische Geflüchtete geöffnet werden. Informationen waren das von Kate Malaike. Vielen Dank. Rund 10-20% aller Pflegekräfte in Deutschland sollen mit einem Studium ausgebildet werden. Das hat der Wissenschaftsrat schon vor 10 Jahren empfohlen und die Hochschulen damit aufgefordert, entsprechende Angebote zu schaffen. Die gibt es nun auch an vielen Standorten, doch für angehende Pflegekräfte ist ein Studium offenbar nicht besonders attraktiv. Viele Studienplätze bleiben frei, angehende Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger setzen weiterhin lieber auf die Berufsausbildung. Doch woran liegt das? Kai Rüßberg hat sich zum Internationalen Tag der Pflege ein Studienangebot in Bochum angesehen.
Im Behandlungsraum im 2. Stock der Hochschule für Gesundheit liegt eine Patientin im Bett mit einer frisch vernähten Wunde am Bein. Sie wird von der angehenden Pflegekraft Pamela Breyer betreut.
Also Sie brauchen sich da keine Sorgen zu machen, wie gesagt. Aber falls irgendwas ist, falls es wirklich schmerzt oder anfängt wirklich sehr stark zu brennen oder zu jucken, dann auch direkt Bescheid sagen.
Sie ist im 6. Semester und steht kurz vor der Abschlussprüfung. Genauso wie Sarah Kühlhaas, die in dem Patientengespräch die Verletzte mimt und sich dabei gut betreut fühlt.
Ja, ich habe einen doofen Unfall gehabt und jetzt habe ich da so eine Wunde am Schienenbein. Die wird immer täglich hier gewechselt.
Die zusammengenähte Wunde auf ihrem Bein sieht durchaus echt aus, ist aber nur aus Plastik und aufgeklebt. In einem Karteikasten liegt eine ganze Auswahl täuschend echt anmutender Körpermasken von teils blutigen Verletzungen, die von einem Maskenbildner angefertigt wurden. Gegenüber führt Studiendekan Markus Zimmermann durch die Kinderintensivstation mit echten Brutkästen, aber unechten Kindern.
Dadurch, dass wir hier natürlich an Puppen arbeiten, gerade bei Kindern sind es natürlich Puppen, sind sie zumindest, was so die Handgriffe und bestimmte Vorgänge angeht, schon einmal ganz gut darauf vorbereitet, wenn es dann zum Ernstfall kommt.
Auch für die Erwachsenenkrankenstationen gibt es lebensgroße Puppen, an denen zahlreiche Behandlungen eingeübt werden können, wie beispielsweise eine Intubation für die künstliche Beatmung im Notfall.
Wir haben im Erwachsenenbereich den sogenannten Sim-Man oder Sim-Woman und dort kann man tatsächlich viele Maßnahmen der Intensivpflege simulieren und auch an den jeweiligen Monitoren und so weiter überprüfen.
Von den 7 Semestern des Pflegebachelors ist ungefähr die Hälfte Theorie im Hörsaal und die Hälfte Praxis. Die Ausbildung im sogenannten Skills Lab an der Hochschule, wo alle Bereiche eines Krankenhauses dargestellt werden, macht 10% der praktischen Lehrzeit aus. 90% werden in Krankenhäusern absolviert.
Pflegen können müssen sie alle am Schluss. Sie müssen selbstständig in der Praxis tätig sein können. Bei uns kommt eben noch etwas anderes dazu, dass sie darauf trainiert werden, die Entwicklung der Pflegeforschung mitzuverfolgen und sie dann auch in die Pflegepraxis mit einfließen zu lassen.
Doch trotz der guten Studienbedingungen sind auch in Bochum nicht alle Studienplätze belegt. Das Gleiche gilt auch für viele der 27 Hochschulen, an denen es Pflegestudiengänge gibt, sagt Markus Zimmermann. Während in den meisten europäischen Ländern 100% der Pflegekräfte an Hochschulen ausgebildet werden, schätzt er, sind es in Deutschland nur wenige.
Man geht im Augenblick davon aus, dass ca. 1% der Pflegenden in Deutschland akademisiert ist.
Eine Ursache ist, dass die Studierenden für die akademische Ausbildung Semesterbeiträge bezahlen und gleichzeitig auf die Ausbildungsvergütung von etwa 1.000 Euro pro Monat verzichten müssen, die sie als Auszubildende einer Klinik erhalten würden.
Es ist ein Geburtsfehler des Berufsgesetzes. Ich denke, die Politiker haben inzwischen auch gemerkt, dass sie die Akademisierung mit den aktuellen Regelungen ein bisschen ausgebremst haben.
Studentin Jule Antensteiner hat sich mit voller Überzeugung für ein Studium an der Bochumer Hochschule für Gesundheit entschieden. Sie kannte bereits den Klinikbetrieb aus ihrem freiwilligen sozialen Jahr und ist überzeugt, durch die akademische Ausbildung zu profitieren. Dass sie keine Vergütung erhält, wie andere Auszubildende, findet sie nicht gut.
Das ist ein satter Nachteil, das muss man sagen. Und bei der Hochschule, das ist so, dann muss viel Herzblut dahinter stehen. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir vergütet werden, weil wir genauso viele Praxisstunden arbeiten wie die Leute in der Ausbildung.
Inzwischen erhalten in Bochum einige Pflegestudierende Geld von Stipendiengebern. Auch könnten sie BAföG beantragen. Aber das allein löst das Problem nicht. Immerhin ist das Thema in der Politik angekommen. Die neue Ampelregierung im Bund verspricht im Koalitionsvertrag, es sollen innerhalb der kommenden 4 Jahre Regelungslücken in der Ausbildungsvergütung geschlossen werden.
Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die prägen ein Fach über Jahrhunderte. In der Archäologie ist das Heinrich Schliemann, der Ausgrabungen sein Leben gewidmet hat, auch teilweise mit umstrittenen Methoden. Anlässlich seines Geburtstages gibt es ab morgen in Berlin eine Sonderausstellung im Museum für Vor- und Frühgeschichte. Sie dauert bis November. Was die Faszination für die Archäologie heute ausmacht und welchen Stellenwert sie in der Hochschullandschaft hat, das wollen wir von Rainer Schrick wissen. Er ist Professor an der Universität Bamberg. Herr Schrick, welche Bedeutung hat Schliemann denn heute in der Lehre?
Ich komme ja aus einer Fachrichtung, die sich Archäologie des Mittelalters und Neuzeit nennt. Das ist eine historische Archäologie. Wir haben jetzt direkt mal mit Schliemanns Themen nicht so viel zu tun. Aber er hat im Prinzip eben auch eine historische Archäologie betrieben. Das heißt, auf der einen Seite die Schriftquellen und auf der anderen Seite die archäologischen Befunde. Und das ist bis heute eben eine sehr spannende Sache, wie das Verhältnis von Schriftquellen zu archäologischen Quellen aussieht.
Das ist aber ja nicht das, wie man sich Archäologie heute vorstellt. Wenn man sich heute Archäologie vorstellt, hat man ja schon die Bilder von den Ausgrabungen. Da stehen irgendwelche Leute auf irgendwelchen Feldern, graben und finden dann alte Stücke sozusagen. Oder umfasst das alles?
Ja, das ist das Problem, dass sich viele Leute Archäologie so vorstellen. Und natürlich sind im Kern unsere Daten die Ausgrabungsfunde und Befunde. Aber es gehört zu einer Wissenschaft natürlich genauso dazu, diese Funde und Befunde nicht nur zu entdecken und zu dokumentieren, sondern die auch auszuwerten. Der schönste Fund ist nichts wert unter wissenschaftlichem Gesichtspunkt, wenn es mir nicht gelingt, ihm eine Bedeutung zu verschaffen, ihn einzusortieren, ihn zu kontextualisieren und letztendlich auch Fragen zu beantworten, die uns heute vielleicht auch interessieren.
Und wie geht man dann vor? Weil ich meine, wenn ich jetzt erstmal, sage ich mal, eine Tonscherbe habe oder ähnliches, ich weiß ja gar nicht, aus welchem Jahrhundert die stammt. Also das ist genau das, was das Studium vermittelt, dass ich da das Handwerkszeug bekomme, um dann auch letztlich diese Stücke, die ich finde, einzuordnen.
Genau. Im Grundstudium geht es meistens darum, tatsächlich Grabungstechnik zu lernen, zu sehen, wie sind Datierungsmöglichkeiten. Da haben wir ganz viele verschiedene Verfahren. Je besser die archäologische Beobachtung vor Ort, umso mehr Möglichkeiten habe ich, umso genauer kann ich das hinbekommen. Deshalb kommt vieles eben auf eine exakte Dokumentation im Gelände drauf an. Das sind die Dinge, die man bei uns im Studium lernt, dass wir bei allen archäologischen Wissenschaften im Prinzip vermitteln. Während es dann im Bereich dieser Interpretation, da muss man dann sehr stark differenzieren. Es gibt ja sehr viele verschiedene archäologische Wissenschaften, die in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen kulturellen Kontext arbeiten. Und da ist es dann häufig sehr kultur- und spezifisch und historisch spezifisch, wie wir interpretativ da herangehen müssen. Was interessiert, was steht an Parallelüberlieferungen durch schriftliche Quellen, in der Archäologie der Neuzeit sogar mündliche Quellen. Was steht denn da noch zur Verfügung?
Jetzt ist es aber so, dass Archäologie ja schon zu den kleinen Fächern zählt. Also die kleinen Fächer gelten ja auch immer ein bisschen bedroht in der Universitätslandschaft, in der Hochschullandschaft. Finden Sie das gerechtfertigt oder wird man da der Archäologie auch nicht gerecht?
Na, das ist ein Problem, das jetzt nicht allein die Archäologie betrifft, sondern viele kleine Fächer. Da geht es häufig um Geistes- und Kulturwissenschaften. Und man übersieht eben ganz häufig, dass gerade diese Fächer viele gesellschaftlich relevante Antworten geben können, was die Naturwissenschaften eben nicht können. Gerade aktuelle Themen, Pandemie oder Krieg, das sind natürlich durchaus Themen, die mit einer historischen Perspektive ein gewisses Orientierungswissen verschaffen. Man lernt etwa, ist es tatsächlich eine völlige Ausnahmesituation? Wie gingen andere Gesellschaften mit solchen Problemlagen um? Wie kommt man in solche Situationen rein? Oder natürlich ganz aktuell mit dem Ukraine-Krieg und Herrn Putins Erklärungen, Rechtfertigungen, die ja eben auch auf historische Dimensionen zurückgreifen. Zu verstehen, dazu brauchen wir Geisteswissenschaften, brauchen wir Geschichtswissenschaften, ganz grundlegend.
Aber das ist ja Geschichte. Wie fügt sich da die Archäologie ein?
Na, beispielsweise jetzt mit den russischen Ansprüchen auf die Ukraine, da spielen die Kiewer Rus eine ganz wesentliche Rolle. Damit sind wir ganz klassisch im Bereich einer Archäologie des Mittelalters, die hier eben ganz wesentliche Quellen auch zur Verfügung stellt.
Was ist das genau?
Das ist eine frühe Reichsgründung, die eben tatsächlich in Kiew ansetzt, auf die sich die russische Geschichte eben bis heute bezieht, wo in dieser historischen Entwicklung aber ganz viele andere Völkerschaften eine Rolle spielen, die in den Schriftquellen dann eben nicht so präsent sind. Und das eben zu erforschen, dazu brauchen wir dann die Archäologie.
Sie haben eben schon die Naturwissenschaften angesprochen. Und wenn man sich die Hochschulen anguckt, also auch die Forschung zum Beispiel, da gibt es ja auch immer eine bestimmte Konkurrenz um Forschungsgelder zum Beispiel. Also mit welchen Projekten werbe ich Forschungsgelder ein? Ist es so, dass hat man den Eindruck, dass die Naturwissenschaften da doch immer ein bisschen bessere Karten haben, weil sie eben aktuelle Themen erforschen? Oder wie ist es dann auch beim Einwerben von Forschungsgeldern?
Ja, ich glaube nicht, dass die Naturwissenschaften prinzipiell an den aktuelleren Themen dran sind. Das können die Gesellschaftswissenschaften, die Geschichtswissenschaften, kann die Archäologie genauso gut. Die Naturwissenschaften haben häufig einen viel größeren Personal- und Sachmittel- und Laborbedarf. Das heißt, Anträge in dem Bereich sind von vornherein etwas finanzstärker, laufen häufig dann aber auch über andere Förderschienen, wo grundsätzlich erstmal sehr viel mehr Finanzen zur Verfügung stehen. Natürlich haben wir mit den Naturwissenschaften enorme Chancen in der Archäologie. Wir haben ganz viele moderne Methoden, die Archäogenetik, Isotopenstudien, die uns da weitere wichtige Details ergänzen, um eben tatsächlich frühere Gesellschaften zu verstehen. Manchmal sind es gar nicht nur Details, sondern ganz grundlegende Dinge. Aber auch das müssen wir, diese naturwissenschaftlichen Daten müssen wir genauso in das Geschichtsbild einsortieren. Das heißt, auch da, die Interpretation ist letztendlich wieder eine geisteswissenschaftliche. Insofern fällt es tatsächlich leichter, mit diesen Themen dann Geld einzutreiben. Und wir sehen natürlich auch, dass mit diesen vielen modernen naturwissenschaftlichen Methoden in der Archäologie auch neue Studiengänge geschaffen worden sind, die natürlich dann auch zu Umverteilungen führen, sodass eben der klassische Bereich eher abgebaut worden ist zugunsten von naturwissenschaftlicher Archäologie. Das muss nicht grundsätzlich schlecht sein, aber im Einzelfall ist eben genau drauf zu gucken, wie sehen diese Umschichtungen aus. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von historischen Disziplinen, die in den letzten Jahren doch weitgehend unter die Räder gekommen sind. Also eine historische Geografie gab es früher an ganz vielen Universitäten. Mittlerweile kenne ich noch einen Lehrstuhl.
Aber Sie würden schon sagen, es ist ein Fach, was es sich weiterhin lohnt zu studieren.
Ja, natürlich. Ich finde mein Fach immer noch sehr faszinierend, wenn auch vieles von dem, was zunächst mal so die Studienanfänger begeistert, leider eher Klischees sind. Aber trotzdem ist es faszinierend, sich mit der Vergangenheit und mit fremden Kulturen auseinanderzusetzen, weil man doch besser versteht, wo man denn eigentlich heute steht. Vergangenheit schafft Orientierungswissen.
Sagt Rainer Schreck von der Universität Bamberg. Er ist Professor für die Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit und hat uns einen Einblick gegeben, was die Archäologie heute leistet. Anlass ist die Schliemann-Ausstellung, die morgen in Berlin beginnt. Und zum Ende der Sendung blicken wir noch auf den aktuellen Stand in Essen, wo heute offenbar ein Anschlag an einer Schule vereitelt wurde. Maja Gräf.
Die Polizei hat heute womöglich einen Albtraum verhindert, sagte NRW-Innenminister Reul, als er am Mittag mit Details zu dem mutmaßlichen Attentäter an die Öffentlichkeit ging. Um 4.20 Uhr stürmte das SEK die Wohnung des 16-jährigen Schülers. In seinem Kinderzimmer fand die Polizei dann alles, was man für den Bau von Rohr- und Nagelbomben braucht. Dazu Schuss- und Stichwaffen, SS-Runen und rechtsradikale und antisemitische Schriftstücke sowie ein selbstgeschriebenes seitenlanges Manifest. Er hatte offenbar vor, Bomben an seiner Schule zu platzieren. Mitschülern soll er gesagt haben, ihr werdet alle sterben. Seine aktuelle Schule, ein Gymnasium, sowie seine ehemalige Realschule, beide im Essener Stadtteil Borbeck, wurden daraufhin umgehend abgeriegelt. Über 120 Polizisten und 10 Spürhunde durchsuchten stundenlang jeden Winkel der Schulgebäude nach Sprengstoff. Gefunden wurde aber nichts. Der 16-Jährige sitzt in Polizeigewahrsam und wird verhört.
Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch, ich verabschiede mich von Ihnen. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit Corso Kunst und Pop. Und da geht es unter anderem um den Tourauftakt des russischen Künstlerinnenkollektivs Pussy Riot. Einem Mitglied ist gerade trotz Hausarrest die Flucht aus Russland gelungen.